Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Sie wird Line, einem Podcast über internationale Politik mit Andreas und Rob. Heute ist der 16. Mai und wir haben uns in dieser Folge hauptsächlich um den Iran-Deal gekümmert. Was hat das mit ihm auf sich? Was sagt er? Was sind die Kritikpunkte daran? Außerdem geht es um einen Waffendeal zwischen Heckler und Koch und Mexiko, der gerade in Stuttgart verhandelt wird. Das sind die beiden Hauptthemen und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo Rob.
Hallo.
Und hallo liebe Zuhörenden bei Sie wird Line. Wir wollen uns heute mit drei Themen beschäftigen, nämlich zwei Themen.
Das kommt zum doch ans Intro, Andreas.
Ach, Entschuldigung.
Das ist ja
na gut, wollen wir nochmal anfangen?
Nein, das bleibt jetzt drin, finde ich.
Na gut, ich wollte eigentlich mit einem Nachtrag beginnen und zwar haben wir ja in der letzten Folge über Armenien geredet und an dem Tag, an dem wir die Folge aufgenommen wurden, später wurde dann auch Nikol Paschinyan zum neuen Premierminister gewählt und damit ist dann eine Zeitenwende in Armenien vonstatten gegangen. Ja.
Was ist sonst noch passiert in den letzten anderthalb Wochen?
Ganz viel Fuck-up in Israel, Palästina, aber ja.
Und ganz viel mit Nordkorea jetzt gerade auch.
Ja, das habe ich unten in den Kurznews nochmal. Genau.
Ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist nun in den Verwaltungsrat von Siemens gekommen. Er ist noch nicht drin, aber er soll rein.
Und er dürfte eigentlich nicht, oder?
Ich weiß nicht, ob das Karenzzeit gilt, glaube ich nicht, oder?
Also ich habe gedacht, es gilt eine Karenzzeit, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es sehr komisch aus.
Aber vielleicht gilt Verwaltungsrat nicht als Vorstand und deswegen ist das nicht
möglich. Außerdem erwartet uns eine große Umstellung dank der Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommt, aber also bei mir in der NGO zum Beispiel waren wir alle so, ach du Scheiße, was kommt da alles auf uns zu? Und das für so eine kleine NGO ist das richtig viel Arbeit und wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen.
Ja, es stellt sich auch die Frage, ob wir hier irgendwas bei unserer Website machen müssen, aber wir haben ja kompetente Technikmenschen, die uns dort helfen. Ich nehme mal an, dass sie das schon gemacht haben, wenn es da irgendwas zu tun gibt.
Ja, es ist halt tatsächlich noch die Frage, ob man noch irgendwas schreiben muss oder so. Es ist total absurd. Also wir als NGO dürfen halt eigentlich keinerlei Namen mehr und niemand darf mehr mit irgendwelchen Namen und so, was halt bei SpenderInnen und so schon schwierig wird. Oder wenn wir halt über uns selbst schreiben, selbst da müssen wir irgendwelche Disclaimer haben und so. Das ist total absurd.
Ich finde es teilweise gut, auch so Sachen wie bei Internetwerbung. Es gibt viel, viel weniger Internetwerbung, weil die ganzen, also kennst du diese Nachricht, die immer kommt auf Webseiten? Wo du dann zustimmen sollst, diese Cookie-Warnung. Mhm. Und wenn du da die einfach wegklickst, dann dürfen die nicht speichern. Du musst zustimmen, ganz proaktiv zustimmen. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dadurch ein Großteil der Internetwerbung irgendwie nicht mehr wirklich funktioniert.
Ja, okay. Aber trotzdem, also wie gesagt, ja, natürlich ist das, glaube ich, eine gute Idee, aber ich glaube, der Aufwand, der Bürokratieaufwand, also gerade für NGOs und sowas, ist halt unglaublich groß. Und auch für kleinere Firmen, Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass jetzt Facebook oder große Unternehmen ein Problem bekommen und halt stärker sich an Datenschutzverordnungen halten müssen. Allerdings ist halt auch die Unklarheit, was überhaupt das alles bedeutet, ist halt ein großes Problem.
Ja, also was ich gehört habe, ist, es gibt halt mega viele, also es gibt so riesige Debatten in der Street-Photography-Szene zum Beispiel, weil die jetzt Angst haben, dass die quasi nicht mehr Fotos von Menschen machen dürfen.
Genau, weil es
beziehungsweise sie dürfen sie noch machen, also dürfen sie halt nicht mehr speichern oder öffentlich veröffentlichen sowieso nicht, aber auch halt nicht mehr speichern. Und ja, es geht halt schlecht.
Und es ist, darf, und jederzeit kann irgendeine Person, zum Beispiel, wenn du eine Menschenmenge fotografierst, kann sagen, dass dieses Bild gelöscht werden soll.
Ja, das war halt früher nicht so, weil da konntest du zwar, konnte die Person dann Einspruch einlegen, aber niemand wusste ja, dass ein Foto von dir gemacht wurde von einer Menge oder so. Aber jetzt musst du proaktiv fragen, irgendwie so.
Genau.
Und du kannst ja bei einer Menschenmenge schlecht proaktiv oder auch bei Street Photography im Urlaub. Wenn du da jemanden fotografiert hast, der die Straße lang gegangen ist, kannst du ja nicht immer zu den Leuten hinrennen.
Ja, musst du dann halt wirklich machen.
Und dann müssen die was unterschreiben, ja.
Ja.
Gilt das auch für Leute, wenn du Fotos machst außerhalb des EU-Auslandes?
Keine Ahnung, das kommt dann wahrscheinlich auf die jeweilige Regelung vor Ort an.
Oh Gott.
Ja.
Ja, da hängt alles so viel dran. Naja. Ansonsten
genau.
Ist bestimmt viel passiert auf jeden Fall. Die CDU möchte irgendwas Schlimmes machen und die CSU auch und ja, das kann man jede Woche sagen eigentlich.
Sachsen will seine Panzer mit Maschinengewehren ausstatten, also ja, seine Polizeipanzer.
Die wollen ja auch ein neues Polizeiaufgabengesetz verabschieden, in dem das dann Handgranaten und Maschinengewehre erlaubt werden. Weil, was braucht man als Polizei? Ganz dringend Handgranaten und Maschinengewehre.
Ist doch logisch.
Wer hat nicht mal auf einer Demo eine Handgranate in die Menge geworfen? Das ist immer wichtig.
Es ist halt echt, also dieses Ganze auch, dieses bayerische Polizeigesetz, worauf das hier alles aufbaut und wo man ja auch sagen muss, der das mit erdacht hat, ist jetzt unser Innenminister, also Bundesinnenminister. Das sagt halt auch echt schon viel aus.
Ich finde halt die Kritik oder die Verteidigung gegen Kritik von außen war immer, ey, Antifas kritisieren das, ihr seid Antifas, wenn ihr das kritisiert. Das ist die Kritik, das ist die Antwort auf die Kritik von der CSU. Ihr seid linksextrem. Ja, aber wir haben doch hier auch potenzielle Linksextrem.
Na, besonders, ich meine, ich würde jetzt auch Antifa nicht als Schimpfwort benutzen.
Ja, aber die CSU aber gut, benutzt es ja. Sie versucht ja, sie will ja die bürgerlichen Schichten damit dann quasi von der Wahl der SPD oder Grünen oder so abhalten.
Ja, es ist halt auf jeden Fall alles ziemlich.
Du, es gab Zeiten, in denen wurden Religionslehrer entlassen in Bayern, weil sie SPD und Grüne unterstützt haben. Das ist kein Witz. War in den 80er Jahren.
Bayern ist halt einfach, glaube ich, kein Rechtsstaat.
Nee, und auch noch nie gewesen, wenn man sich mal die Geschichte anguckt. Also so seit dem Krieg.
Ja, wollen wir dann mit meinem Thema anfangen? Ich meine, das passt so schön.
Gerne
zu keinem Rechtsstaat. Genau. Ich habe uns nämlich einen Fall mitgebracht, der eigentlich diesmal Deutschland berührt und gar nicht so richtig das Ausland. Aber ich finde es halt auf jeden Fall interessant und es kam mir auch in der Berichterstattung zu kurz. Und zwar geht es um eine größere Gerichtsverhandlung in Stuttgart.
Ich dachte in Mexiko.
Nein, nicht in Mexiko.
Okay.
Nee, genau, aber es geht um Mexiko. Und zwar sind 6 FührungsmitgliederInnen von Heckler & Koch angeklagt worden, wegen illegalem Waffenhandel.
FührerInnen oder sind es nur Männer?
Nee, es sind tatsächlich 5 Männer und eine Frau.
Frauen im Vorstand.
Oh, nee, sie ist keine Frau im Vorstand gewesen.
Achso, nein.
Nein, genau. Fangen wir mal von ganz oben an. Ja. Also Heckler & Koch ist der größte deutsche Waffenproduzent für Kleinwaffen, also Gewehre, Pistolen und solche Sachen. Und der 5. größte weltweit. Ist ein ehemaliges, ist im Prinzip ein Nachfolger der sogenannten Mauserwerke, die ja seit dem 19. Jahrhundert Waffen produziert haben für die Preußen, für den Ersten Weltkrieg und so und auch für die Nazis natürlich. Und ja, und ist ein ziemlich großes Unternehmen, sitzt in Baden-Württemberg in dem Landkreis von Volker Kauder und hat eine ganze Menge Dreck am Stecken, kann man glaube ich so sagen. Also es gab ganz, ganz viele Anklagen schon, wegen verschiedenen Verstößen gegen Kriegswaffenkontrollgesetze oder auch wegen Bestechungen von Bundestagsabgeordneten. Genau, also wirklich einiges seit den 70er Jahren. Also unter anderem hat die DDR Heckler und Koch Waffen gehabt, was ja jetzt wirklich der Feind war. Und Heckler und Koch Waffen sind halt eigentlich in der ganzen Welt, existieren die einfach. Also unter anderem gibt es ein Werk in Saudi-Arabien, was Lizenzprodukte von Heckler & Koch herstellt, und das G3, was ein Sturmgewehr ist, was auch die Bundeswehr bis in die 80er Jahre benutzt hat, ist halt quasi das zweithäufigste Gewehr der Welt.
Nach der Kalaschnikow wahrscheinlich.
Ja. Genau, nach der AK-47 Kalaschnikow. Ja, genau. Und es wird halt in allen möglichen Konflikten verwendet.
Deutsche Produkte ist Qualitätsware scheinbar, ne?
Genau, es gibt dieses wunderschöne Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, deutsche Waffen töten in der ganzen Welt. Mhm. Genau, das ist, bezieht sich unter anderem auch auf Heckler & Koch. Und in diesem Fall geht es um 16 Lieferungen von G36 Sturmgewehre. G36 Sturmgewehr ist die Waffe, die die Bundeswehr derzeit verwendet, die auch ein bisschen meckern, weil die hauptsächlich nicht so temperaturfest sein soll. Aber ich glaube, also scheinbar reicht sie für Mexiko. Ja. Sonst würden die ja nicht so viel kaufen. Ist eine relativ leichte Sturmgewehrwaffe. Ich hatte die auch schon in der Hand mit verschiedenen, ja, du kannst die verschieden modifizieren. Und es geht dabei um 4500 Gewehre, die halt in Regionen von Mexiko exportiert werden sollten, die die halt ausgeschlossen waren von Waffenexporten. Also ich weiß nicht, ob das unseren HörerInnen bekannt ist. Es gibt ein Gremium im Bundestag, was im Prinzip beschließen muss, wohin Waffen exportiert werden dürfen und wohin nicht. Genau, und da waren verschiedene Gebiete Mexikos, durften halt nicht beliefert werden, weil gesagt wurde, dort ist es zu instabil. Also Mexiko befindet sich seit, ja, man kann schon sagen, den letzten zwei Jahrzehnten in einem starken Kampf zwischen Drogendealern, Mafia und halt Staat, und da gibt es einige Gebiete, die sind einfach überhaupt nicht stabil. Also da hat der Staat auch keine Kontrolle, da redet man von Fair-State-Situationen.
Da gibt es ja auch diese Story mit den Jugendlichen, glaube ich, die halt für Frieden demonstriert haben, und wo dann irgendwie 36 Studenten dann, oder Jugendliche, ja, Studierende halt irgendwie verschwunden sind, halt vermutlich ermordet von der Mafia irgendwie. Ja.
Genau, also da ist eine ganze Menge Scheiße in diesen Gebieten unterwegs, und deswegen dürfen da halt keine Kriegswaffen hinexportiert werden. Genau, und zwischen 2006 und 2009 sollen dort aber trotzdem 4500 Gewehre hinexportiert worden sein. Und ja, dann gab es 6 Anklagen, unter anderem 2 Geschäftsführer, 2 Vertriebsleiter, eine Vertriebsmitarbeiterin und der Verkaufsrepräsentant von Heckler & Koch. Wurden 2012 angeklagt, und das Ganze verschob sich immer weiter nach hinten. Aber jetzt, nächste Woche, soll dieser Prozess dann endlich starten. Ja. Und das ist halt auf jeden Fall, ich wollte einfach mal so ein bisschen Blickpunkt drauf werfen, dass das halt passiert und dass wir in Deutschland halt sowieso einer der größten Waffenhersteller sind. Ich glaube mittlerweile nur noch der viertgrößte Waffenhersteller der Welt, aber ich finde das halt schon wichtig, dass man sich da auch seiner Verantwortung mal bewusst wird.
Weißt du, ob, jetzt sagen wir, das muss ja alles genehmigt werden eigentlich von der Bundesregierung oder vom Bundessicherheitsrat, oder wie das heißt. Wenn ich jetzt aber als Heckler & Koch eine Fabrik baue in Mexiko, muss ich das dann quasi genehmigen lassen? Weil das ja prinzipiell dann erstmal in Mexiko produziert wird oder in Saudi-Arabien zum Beispiel.
Das muss genehmigt werden. Aber es hat irgendwie andere Regelungen. Also es gab ja jetzt diesen ganzen Hickhack auch um diese Panzerfabrik in der Türkei.
Ja.
von Kraus Waffei Wegner ist das, glaube ich. Und genau, also das muss trotzdem irgendwie genehmigt werden. Also man kann nicht einfach als deutsches Rüstungsunternehmen sagen, okay, wir bauen da und da eine Fabrik hin.
Das liegt dann wahrscheinlich, wird dann, das im Gesetz steht dann wahrscheinlich irgendwas vom Firmensitz oder sowas.
Genau, aber was halt dann benutzt wird meistens, um das zu tun, ist, man lässt jemand anders eine Fabrik bauen und sagt, hier, ihr könnt unsere Lizenzen haben zum Herstellen. Und das ist, glaube ich, so eine Grauzone, was dann nicht mehr so richtig genehmigt werden muss.
Ich glaube, schon fast illegal sind dann so Sachen, wie das dann über Drittländer verkauft wird und so weiter. Verkauft das irgendwie nach, weiß ich nicht, Land XY und das verkauft es dann an Saudi-Arabien weiter sozusagen.
Genau, und das ist halt angeblich auch relativ viel bei Mexiko passiert. Das geht jetzt bei diesen 4.500 Gewehren nicht darum, aber da lief wohl einiges auch über Mexiko. Die gute Nachricht ist, Heckel & Koch scheint es eh nicht mehr ganz so gut zu gehen. Sie haben nämlich letztes Jahr 13,7 Millionen Euro Verlust gemacht und sogar der Umsatz ist eingebrochen auf 182 Millionen, also um 20 Millionen Euro ist er zurückgegangen, was ja gut ist, wobei man sagen muss, die Gesamtrüstungsexporte in Deutschland haben zugenommen. Das heißt, scheinbar verkaufen sich Handwaffen gerade nicht mehr so gut.
Okay.
Keine Ahnung, woran das jetzt liegt.
Aber hat ja nicht auch dieser ganze Skandal um das G36-Gewehr vielleicht auch geschadet? Das kann ja auch sein.
Das ist möglich, aber das würde ich halt jetzt nicht glauben. Also ich glaube,
Die Bundeswehr ist ja als Abnehmer quasi weggefallen in Zukunft, oder? Oder haben sie jetzt also doch wieder Heckler und Koch genommen?
Die haben, glaube ich, benutzen weiter das G36. Es müsste ja erstmal eine neue Waffe entwickelt werden.
Ich dachte, die haben eine neue Ausschreibung gestartet irgendwie.
Nee, aber selbst eine neue Ausschreibung heißt ja nicht, dass es plötzlich eine neue Waffe gibt, sondern.
Naja, aber es schadet ja quasi den Aktionären, würden ja wahrscheinlich dann die Aktien eher verkaufen, wenn so ein Großabnehmer plötzlich. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, Kalaschnikow oder so.
Das ist richtig. Ja, die Sache ist halt, glaube ich, auch, dass die Bundeswehr diese Waffe genutzt hat, war wahrscheinlich auch ein Teil des, um Werbung damit zu machen und zu sagen können, hier, schau mal, selbst die deutsche Armee nimmt die. So, also nehmt sie doch auch. Wäre eine Möglichkeit. Ja, also auf jeden Fall scheinen die ganz schön viel Dreck am Stecken zu haben. Und ja, es ist einfach wichtig, dass wir da mal ein bisschen drauf schauen, so, ne? Also es gibt ja verschiedene andere Sachen noch, wobei ich sagen muss, so, also zum Beispiel Saudi-Arabien bekommt halt teilweise Schnellboote und Korvetten aus Deutschland, auch Panzer, gerade auch sogar Straßenkampfpanzer und solche Sachen. Das ist halt wirklich sowas, was man meiner Meinung nach nicht zulassen dürfte. Anders ist da der Fall noch mit diesen NATO-Partnern und wo ja auch die Türkei dazugehört. Das ist halt nochmal, glaube ich, sehr viel schwieriger. Also es gibt in Deutschland eine grundsätzliche Einigung darauf, dass NATO-Partner mit Waffen beliefert werden dürfen und alle anderen sind dann im Prinzip spezielle Partner, die man da zusätzlich belieft. Und ich finde es halt schon interessant, dass dann Staaten wie Saudi-Arabien zum Beispiel dazugehören, aber ein Staat wie Mexiko nur sehr bedingt. Also irgendwie ist da für mich auch so eine, ja, keine Ahnung, das kommt mir sehr, sehr strange vor. Ich meine, ich finde es gut, dass die Leute angeklagt wurden und ich finde es auch generell gut, dass gegen illegalen Waffenexport vorgegangen wird, aber mir kommt halt auch der legale Waffenexport sehr, sehr seltsam vor.
Ja, das stimmt schon. Also Mexikos Armee nutzt das G36 also jetzt nicht, aber
Nee, die Armee nicht,
die Armee, aber die Polizei. Genau, teilweise der Polizei, genau. Aber die Armee in Saudi-Arabien zum Beispiel nutzt das G36.
Ja, ne, die haben ja da, ich habe ja gesagt, die haben da eine eigene Fabrik drinstehen. Ja. Interessant ist halt auch, wie gesagt, es gibt verschiedene Vorfälle von Korruption und Heckler & Koch ist natürlich auch einer der größeren Spender, besonders an die CDU, aber auch an FDP und die SPD und unter anderem an dem Wahlkreis von Volker Kauder haben sie halt auch eine Menge Geld gespendet. Ist halt schon, und Volker Kauder ist halt was ist der mittlerweile? Fraktionsvorsitzender und ich glaube, er war letztes Jahr aber noch Mitglied dieses Waffenkontrollgremiums.
Das kann sein, aber er ist auf jeden Fall letztes Jahr auch schon, letzte Legislatur auch schon Fraktionsvorsitzender gewesen.
Ja, okay. Also genau, er war halt auch Mitglied dieses Waffenkontrollgremiums, was halt wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und dann müsste man halt auch wirklich mal überlegen, wie man sowas zum Beispiel verbietet, ne?
Also, ja, ich würde sagen, sowas kann man halt am besten verbieten, indem man Großspenden nicht erlaubt.
Ja, es gibt ja auch tatsächlich jetzt von einem CDU-Abgeordneten, diesem Jungen aus Mecklenburg-Vorpommern, einen Vorstoß zumindest Spenden noch transparenter zu machen. Das ist aber hauptsächlich als Vorgehen gegen die AfD gedacht. Und das finde ich halt interessant, weil die CDU ist halt, also ich kann mir vorstellen, dass die AfD eine Menge Spenden von einer Menge unangenehmen Leuten bekommt, aber die CDU halt auch.
Also ja, das ja halt, definitiv, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch mehr. Zumindest von der Menge her.
Ja, nee, ich meine, die haben ja auch den wesentlich direkteren Weg zur Macht. So.
Ja, also es ist natürlich praktischer, der CDU zu spenden als der AfD. Das bringt einem jetzt primär nicht so viel.
Na, außer man ist Anhänger von einem rassistischen Regime und möchte, dass es in Zukunft hier ganz anders aussieht. Genau, aber grundsätzlich finde ich das interessant, dass dann so ein Vorschlag von so jemanden aus der CDU kommt. Und ich weiß nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass der relativ schnell ausgebremst wird.
Ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, weil er irgendwie so jung ist oder so, aber er ist halt auch ein neuer Abgeordneter ohne wahrscheinlich große Machtbasis, auch wenn er wohl sehr geschätzt wird. Der Herr, ich weiß den Namen auch gar nicht mehr, wie der heißt. Aber der ist, glaube ich, in den 20ern, ne?
Ja, genau. Ist, glaube ich, der jüngste Abgeordnete tatsächlich.
Genau.
Ja, naja, genau. Genau, das war eigentlich schon das, was ich berichten wollte. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal ein Kurznews draus machen, wenn dann das Urteil zu diesen 6 Personen gesprochen wird. Ja. Okay. Und du hast uns ein großes Thema mitgebracht.
Ja, es ist ja das Thema, was gerade alle beschäftigt. Irgendwie, ich glaube, auch am Abend, tatsächlich auch an dem Tag, wo wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, da ist irgendwie viel passiert, hat Donald Trump um 20 Uhr Ortszeit, um 14 Uhr Ortszeit, 20 Uhr deutscher Zeit, bekannt gegeben, dass die USA, jetzt kommt es auf die Begriffe an, nicht, wie alle sagen, aus dem Iran-Deal ausgetreten ist oder so, weil das geht nicht, sondern sie haben halt beschlossen, oder er hat bekannt gegeben, dass die USA nun die Sanktionen gegen den Iran wieder einsetzen und damit gegen den Iran-Vertrag, den JCPOA, wie es im Amerikanischen heißt, zu verstoßen.
Wofür steht JCPOA?
Puh, du stellst Fragen.
Entschuldigung.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Weiß ich okay. Nicht. Aber es ist wahrscheinlich A wie Atomic, ach nee, N wie Nuclear, nee, egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es auch nicht so wichtig, was es heißt, aber auf jeden Fall sind die USA jetzt draußen.
Oh, ich weiß es, darf ich sagen?
Ja.
Joint Comprehensive Plan of Action.
Ja, das klingt doch schön. JCPOA. Ist auch eine schöne Abkürzung, finde ich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall hat halt Donald Trump beschlossen und seine Regierung, die US-Administration, die Sanktionen wieder einzusetzen und damit gegen den Vertrag zu verstoßen. Vielleicht können wir einmal nochmal wiederholen, was der Iran-Deal eigentlich ist, weil man redet ja so viel davon, aber was das eigentlich bedeutet, ist oft irgendwie so ein bisschen vergessen oder in Vergessenheit geraten. Ups, so. Abgeschlossen wurde er im Juli 2015, also vor 3 Jahren ungefähr. Teilnehmer des Vertrages ist Frankreich, Großbritannien, die USA, China, Russland und also alle Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat plus Deutschland, zusammen mit dem Iran, der ist eben auch Teil davon. Der wurde abgeschlossen, der Vertrag mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Staaten. Und der UN-Security Council hat das Ganze dann auch nochmal verabschiedet und sozusagen unter völkerrechtlichen Standard gesetzt.
Darf ich nochmal eine Frage stellen?
Ja.
Weißt du, warum Deutschland da also neben den Vetomächten mit drin ist?
Deutschland hat es mit angestoßen und dann, das ist tatsächlich ein Format, was häufiger ist. Deutschland war ein wichtiger und ist ein wichtiger Handelspartner vom Iran und eben wirtschaftlich so stark. Deswegen wollte man Deutschland gerade wegen dem Thema der Sanktionen auch mit dabei haben.
Okay.
Wie gesagt, da hat man halt mit verhandelt. So, Deutschland ist so der nächste Staat nach diesen 5 Vetomächten sozusagen auf der Welt, wenn man so will. Vorher, vor dem Vertrag, gab es 12 Jahre mit strengen Wirtschaftssanktionen, also Wirtschafts- und Militärsanktionen. Es durften keine Waffen natürlich geliefert werden in Iran, aber auch europäische Unternehmen zum Beispiel von der EU, amerikanische und auch Unternehmen und so weiter haben halt eben starke Sanktionen gehabt und das hat Iran so ein bisschen in so eine leichte Isolation sozusagen gebracht, auch wirtschaftlich, weil das Land am Boden vor allem ist der Iran ein Land mit den größten, das Land mit einer der größten Ölvorräte der Welt und das konnten sie nicht wirklich verkaufen. Sozusagen das Einzige, womit der Iran groß Geld machen konnte, war quasi verhindert und dieser Druck von 12 Jahren Sanktionen hat dann auch dazu geführt, dass am Ende ein Kompromiss gefunden werden konnte. Genau, also was sagt der Konflikt? Der Kompromiss, Entschuldigung. Also der setzt natürlich strenge Grenzen oder setzt dem Atomprogramm des Irans strenge Grenzen. 2/3 der Zentrifugen für die Anreicherung von Uran mussten abgeschaltet werden. 98% des angereicherten Urans wurden abgegeben und haben das Land, also gingen dann Richtung Russland. Das Polonium, ein Polonium-Reaktor oder der Polonium-Reaktor, den man hatte, der wurde halt zerstört, da wurde Beton reingegossen. Das Ganze wurde ganz streng und überwacht und kontrolliert durch die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde. Die war jetzt seit Juli 2015 10-mal im Land, das letzte Mal im Februar 2018, und hat das Ganze überprüft und immer geguckt, ob sich der Iran tatsächlich dran hält. Ja, das wurde auch bisher so, also die IAEA sagt, der Iran hält sich daran.
Genau, das ist ja auch das, worauf immer alle hinweisen, die auf Seiten des Iran jetzt stehen.
Ja, man muss ja nicht auf der Seite des Irans stehen, um der IAEA zu glauben.
Genau, also es wird halt auf jeden Fall immer gesagt, der Iran hält sich an das Programm und die USA tut es jetzt halt nicht mehr.
Genau.
An den Kompromiss, ne?
Also der Iran bekommt dafür natürlich, dass alle Sanktionen, die in Verbindung mit dem Programm stehen, zurückgenommen wurden. Also das heißt, Sanktionen, die mit der Begründung gefasst wurden, wegen diesem Atomprogramm, haben wir jetzt die Sanktionen eingeführt, die wurden natürlich dann zurückgenommen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich zumindest noch an die Geschichte, wie Sigmar Gabriel irgendwie einen Tag, nachdem der Deal unterschrieben wurde, mit einer Wirtschaftsdelegation dann gleich in den Iran reiste. Und quasi die ersten Wirtschaftsbeziehungen sozusagen angestoßen hat. Und das hat dem Iran auch deutlich gut getan, wirtschaftlich. Ja.
Genau, also es gibt zwei Sachen, die da auf jeden Fall eine große Rolle gespielt haben. Das eine ist, dass der Ölpreis weltweit dementsprechend gesunken ist, als der Iran wieder hineingekommen ist. Und zum anderen wird es auch immer in den Medien kolportiert, Airbus soll 100 Flugzeuge tatsächlich an den Iran liefern, also zivile Flugzeuge. Boeing übrigens auch. Also
genau, das sind, Boeing und Airbus, ja, zusammen sogar. Die haben, glaube ich, einen gemeinschaftlichen Deal gemacht, ja.
Genau, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man gedacht hat, naja, wir wollen nicht die eine Seite, dann ist die andere Seite wahrscheinlich versucht, doch den Deal irgendwie zu sprengen oder sowas. Man muss aber auch sagen, dass die Sanktionsaufhebungen den IranerInnen scheinbar nicht so viel geholfen haben, wie eigentlich gedacht. Also,
naja, es hat schon geholfen, also dass die Verkauf von Öl und so ist wieder angestoßen worden und die Wirtschaft ging eine Zeit lang nach oben, aber mittlerweile auch nicht mehr wieder, also weil wegen dieser ganzen Unsicherheit immer, die ja schon seit einiger Zeit quasi darüber steht. Also seit 2016, seit Donald Trump halt irgendwie gute Chancen hat, Präsident zu werden, haben sich halt Unternehmen zurückgehalten, dort zu investieren.
Und genau, was kritisiert Trump denn an diesem Deal? Also,
ja, ich würde gerne noch weiter über die Details reden.
Okay, reden über die Details.
Ja, also ich finde es noch wichtig zu sagen, dass das Ganze bis 2025 läuft und dann würde der ganze Vertrag auslaufen. Das heißt, wir hätten dann noch keine 10 Jahre, aber noch 8 Jahre, beziehungsweise 7 Jahre. Dann ist vielleicht noch wichtig hinzuzufügen, dass Obama die Sanktionen nur ausgesetzt hat. Die sind nicht abgeschafft. Das heißt, die greifen nur nicht. Der Präsident muss die alle 120 Tage bestätigen, diese Aussetzung. Und Obama hatte keine Mehrheit zu dem Zeitpunkt im Senat. Das heißt, im Parlament der USA. Und deswegen hat er das quasi als präsidentielle Entscheidung sozusagen gemacht. Deswegen auch nur diese Aussetzung von 120 Tagen, weil für eine Abschaffung hätte er komplett die Zustimmung des Senats gebraucht, die er nicht hatte. Deswegen hat er das von Anfang an noch gar nicht versucht, erst über den Senat zu regeln, sondern hat das über seine eigene außenpolitische Kompetenz gemacht, sozusagen. Das heißt aber, dass der nächste Präsident natürlich jederzeit sagen kann, ich bestätige diese Sanktion, diese Aussetzung der Sanktion nicht.
Und das hat Trump jetzt eigentlich
gemacht. Ne? Also Trumps Kritik, ja. Also ich habe lange gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen, um Argumente zu finden. Aber also was man ja auf jeden Fall sich, was man kennt, ist dieses This is a bad deal.
Ja,
the das baddest ist das. Deal, the worst deal we ever had in the history of deals, bla bla bla. Ja, was das genau heißt, ist nicht ganz klar. Also konkret kritisiert er, dass dort nicht Raketentests thematisiert werden und auch die Aggressionen des Irans im Nahen Osten nicht thematisiert werden. Ja.
Was halt
ich hab echt nichts gefunden, das tut mir wirklich leid. Ich würde gerne gute Argumente dagegen finden, aber Trump hat dazu nichts gesagt, außer das.
Also man kann das ein bisschen aufklären. Ich glaube, also Raketentests, es geht da hauptsächlich um Lang- und Mittelstreckenraketen.
Genau,
Ballistic Missiles, ja. Genau, die halt der Iran weiter testet. Die halt zum einen eine Bedrohung hauptsächlich für Israel darstellen. Der Iran ist der Staat, der man sagen kann, der größte Gegner Israels ist. Und zum anderen bedrohen sie halt auch Saudi-Arabien. Beides jetzt sehr starke Verbündete der USA. Gleichzeitig sind diese Raketen ja auch, also diese Raketentests haben einen Grund. Und zwar kann man sagen, dieser Grund kommt aus dem Iran-Irak-Krieg, wo Saddam Hussein damals Teheran bombardieren lassen hat und einfach mal den Iran gerade auf technischer Ebene, was die Luftwaffe angeht, weit überlegen war. Und deswegen ist es so ein Ding, was einfach die Islamische Republik Iran nicht verhandelbar sieht, sondern sie halten ihre Raketentests für sehr, sehr wichtig.
Also ja, also auf jeden Fall ist es halt einfach auch, was halt in diesem Vertrag eben nicht drin stand. Weil du kannst zwar dann Atomwaffen im Zweifel auf diese Raketen anbringen, wenn du es geschafft hast, die Atombombe sozusagen so klein zu machen, dass die da reinpasst. Das ist prinzipiell möglich. Deswegen ist es durchaus auch relevant. Ist aber im Deal eben nicht mit integriert gewesen. Und die Aktivitäten des Irans, vor allem in Syrien und im Jemen, sind zu dem Zeitpunkt schlichtweg nicht relevant gewesen, würde ich sagen. Zumindest nicht in dem Maße. Und die sind erst in der Zeit danach quasi gekommen.
Naja, was man schon sagen kann, man hätte über die Hisbollah reden können.
Ja, auf jeden Fall. Ich will auch nicht sagen, dass das auf jeden Fall komplett unberechtigt ist.
Die Frage ist aber,
aber was es ist halt, ist es halt so, ich kündige ja auch meine Haftpflichtversicherung nicht, weil sie nicht mich gegen einen Vulkanausbruch versichert. So.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das war einfach nicht Teil des Teil dieser Verhandlungen, beziehungsweise war den verhandelnden Mächten klar, dass wenn das mit in die Verhandlungen hineinkommt, dann kommt es halt zu keinem Deal.
Genau, so. Genau. Also das Thema ist die Abrüstung von, die Verhinderung von der Erlangung von Atomwaffen des Irans. So. Und gut, das kann man auf jeden Fall kritisieren, dass diese anderen Themen nicht erscheinen, finde ich auch eine Kritik. Für mich ist es kein Grund, den Vertrag da nicht zu nutzen. Ich finde dieses Beispiel mit der Haftpflichtversicherung eigentlich ganz amüsant. Weil man hat ja trotzdem was. So, ist ja nicht so, dass man jetzt nichts hat. Man hat halt nur nicht das, was man vielleicht so, man möchte vielleicht mehr. Aber keine Ahnung. Ne? Also, ich möchte auch mehr Geld bekommen, aber ich nehme trotzdem das, was ich kriege. So.
Ja, das stimmt.
Und dass Trump halt sonst keine Argumente dagegen hat, finde ich halt so problematisch. Und dann hat er halt Leute in seiner Administration, Außenminister Pompeo und auch der National Security Advisor, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der eben tatsächlich für einen Militärschlag gegen den Iran ist, also eine Invasion, weil sie eben dem Iran quasi nicht glauben, dass er Atomwaffen, dass er das quasi nicht will. Weil man halt irgendwie der Meinung ist, dass der Iran kein ehrlicher Partner ist. So. Ja, und das ist, kann man sicherlich so sehen, ja.
Also genau, also ich würde halt sagen, wahrscheinlich ist der Iran auch kein hundertprozentig ehrlicher Partner. Die Frage ist, wer ist in so einem Spiel schon der 100% ehrliche Partner? Die USA ja auch nicht. Ne, also das muss man halt auch sagen. Und es ist halt ein internationales, ist halt eine internationale Sache. Und selbst wenn es nur, meiner Meinung nach, selbst wenn es nur verzögert, dass der Iran an Atomwaffen kommt, ist das schon sehr, sehr wichtig.
Genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, die Sanktionen jetzt wieder einzusetzen, das hilft halt auch niemandem im Endeffekt. Also das bringt nichts.
Was glaube ich, das Ziel ist, ist halt tatsächlich, also das hat Pompeo auch gesagt, sie wollen halt mit den Sanktionen die Bevölkerung dazu bewegen, dass sie den Iran, beziehungsweise die Regierung des Irans stürzen.
Ja, das hat aber die auch die 12 Jahre vor dem Konflikt, vor dem Deal nicht gebracht. Und das funktioniert prinzipiell nicht. Guckt man sich Nordkorea an zum Beispiel. Also das halte ich für einfach, das hat sich mittlerweile in der Vergangenheit auch bewiesen, dass das nicht funktioniert, sondern jetzt das Hardliner quasi dadurch gestärkt werden und das Gegenteil damit eher ausgelöst wird. Ich kann, also was sie natürlich auch wollen, ist halt Druck ausüben, damit sie dann diese beiden Themen mit in den einen angeblichen neuen Deal mit reinkriegen. Das ist durchaus wahrscheinlicher, als dass jetzt ein Regime-Change von innen heraus passiert, weil man die Sanktionen wieder eingeführt hat.
Mhm.
Aber das, da kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen.
Okay.
Ich würde jetzt gerne einmal noch die Rolle Israels, die hast du ja vorhin schon angesprochen oder eben schon angesprochen, nochmal ein bisschen genauer einführen. Also die iranische Führung droht ja, wie du schon sagtest, auch immer wieder dem Israel, so, die iranische Führung, und hat halt schon mehrfach auch die Zerstörung Israels als ihre Staatsraison angesehen. Vor allem damals Ahmadinejad, der war da der ehemalige Präsident, der Premierminister, und auch der religiöse Führer und quasi Diktator Khomeini, der ja auch immer wieder von der Vernichtung Israels spricht. Ja, dementsprechend ist es natürlich für Israel ein sehr wichtiges Thema auch, weil wenn so ein fast Nachbar solche Kommentare macht, dann muss man die auch schon ernst nehmen. Und dementsprechend ist das sehr wichtig für die Sicherheit Israels. Dazu kommen halt eben, oder damit zusammenhängen gehören auch die Konflikte mit iranischen Truppen an der israelischen Grenze in Syrien, weil im syrischen Bürgerkrieg quasi kämpft der Iran an Seiten des syrischen Regimes von Assad und hat eine relativ starke Präsenz mittlerweile in Syrien aufgebaut. Und die tendenziell eher so in Richtung Hisbollah, die ja auch vom Iran unterstützt wird. Das heißt im Südwesten des Landes. Und dort ist eben auch die Grenze zu Israel, also zu den Golanhöhen. Und da gab es ja jetzt auch nach dem Deal tatsächlich 20 Raketenangriffe auf die Golanhöhen, die dann mit einem sehr breiten Rückschlag sozusagen der israelischen Luftwaffe gegen fast die gesamte iranische Präsenz in Syrien lief.
Genau, es gab auch vorher schon zumindest kolportiert, dass Israel immer wieder Planungen von Angriffen aus Syrien heraus.
Ja.
Genau, die wurden aber meistens halt verhindert, indem einfach vorher die Lager von den Raketen zerstört wurden.
Genau, oder halt es gab ja eine Drohne, eine iranische, die in israelische Luftgebiete eingedrungen ist, die dann abgeschossen wurde. Und ein israelisches Flugzeug wurde, glaube ich, abgeschossen von syrischen. Ich glaube, das war dann ein Konflikt mit Syrien tatsächlich, nicht mit dem Iran direkt. Aber es hängt halt auch zusammen. Und du hast halt eben den Iron Dome in Israel. Das ist ein Verteidigungssystem der Amerikaner, was halt eben auch von den 20 Raketen einige quasi in der Luft bereits abgefangen hat. Um das nochmal anzuwählen. Also wichtig ist vielleicht noch hinzuzufügen, es gab vor so ein paar Tage, bevor der Deal von Trump quasi die Sanktionen wieder eingeführt wurden.
Ich habe gesagt, schön wäre es, wenn es Obama gewesen wäre.
Eine Rede von Benjamin Netanyahu, die irgendwie für viel Diskussion geführt haben. Dort hat er quasi in so einer sehr catchigen PowerPoint-Präsentation über den Iran und sein Atomprogramm gesprochen. Hat dabei Dokumente präsentiert, die aus dem Jahre 1999 bis 2003 stammten und die Informationen über Planungen des Irans über ihr damaliges Atomprogramm enthalten, ne, also zum Beispiel der Umfang, dass sie 5 Atombomben bauen würden, das sind relativ neue Informationen gewesen, zu einem gewissen Teil auch. Genau, die Dokumente beschreiben die Aktivitäten und Pläne bis 2003. Also 12 Jahre vor dem Atomdeal. Ja, Netanyahu behauptet auch, dass die Pläne weitergingen und oder weitergehen immer noch. Dafür konnte er aber dann keine Beweise vorlegen oder hat er keine Beweise vorgelegt. Diese Unterlagen wurden übrigens in so einer ganz komischen Nacht- und Nebelaktion vom Mossad-Agenten aus den Teheran gestohlen. Das klingt auf jeden Fall spannend, wie so ein Spionagefilm.
Mossad vor.
Genau. Viele sagen, ja, hier hat, die USA haben das auch gesagt, oder Trump hat es gesagt, ja, hier liegt der Beweise vor, dass der Iran aggressiv ist. Ich sehe das nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die IAEA dann auch darauf geantwortet und gesagt hat, das wissen wir alles schon und die Pläne sind halt beendet worden. Das war der Punkt des Deals, dass diese Aktivitäten nicht gemacht werden und das war ja bisher auch erfolgreich, wie die IAEA-Kontrollen belegen. Deswegen war es irgendwie relativ durchschaubar und auch die Art und Weise, wie Netanyahu das präsentiert hat, zeigt eigentlich ganz deutlich, dass er eigentlich nur eine einzige Person ansprechen wollte, nämlich Donald Trump.
Dem würde ich zustimmen, was halt so ein bisschen auch, ich sag mal, die rote Linie war. Es ging eigentlich darum zu sagen, der Iran lügt, der hat damals gelogen, also lügt er auch heute. Ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel.
Ja.
Weil es gab halt diese Idee dessen, dass halt, es gibt so ein paar Aussagen von iranischen Führern, dass sie nie vorhatten, Atombomben zu entwickeln. Und das ist halt falsch und das hat Netanyahu damit nochmal unterstreichen wollen. Ich glaube, es ging halt wirklich um diese Geschichte, wem man einmal glaubt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er selbst die Wahrheit spricht. So, ne? Also das
ja, wobei der Ding. Iran das ja damit auch anerkannt hat, indem er denn die Zentrifugen, also der hatte halt Uran angereichert, Zentrifugen, hat Polonium-Reaktoren. Klar, sie haben immer gesagt, das wären fürs zivile Programm, aber dass die kein Atomprogramm haben, das hat, glaube ich, keiner geglaubt. Also es gibt Punkte, wo tatsächlich, wo man hier jetzt was neu rausgekommen ist, das muss ich schon sagen. Also zum Beispiel sind teilweise das eben Beweise, dass der Iran gegen das Non-Proliferation Treaty verstoßen hat, also den Nichtverbreitungsvertrag von Atomwaffen, dass bis 2003 eben der Iran dagegen verstoßen hat. Und das hat der Israel auch nochmal ganz klar oder Netanyahu auch nochmal ganz klar angesprochen und kritisiert, weil das, was der Iran hier gemacht hat, war, dass er quasi versucht hat, also der Deal, dieser Non-Proliferation Deal, besagt halt eigentlich, dass kein Staat Atomwaffen neu bekommen soll. Ne? Also das sagt nicht unbedingt, dass jetzt alle ihre Atomwaffen abgeben sollen, aber alle Staaten, die jetzt welche haben, können die behalten, aber erstmal, aber halt auch abrüsten und danach soll aber kein neuer Staat was bekommen. Und da würde gegen, hätte dann der Iran sozusagen verstoßen mit den Plänen. Aber das ist ein bisschen zynisch aus israelischer Zunge. Das klingt doof. Das ist ein bisschen zynisch, weil Südafrika 1989 eben auch versucht hat, Atomwaffen zu bekommen und damit massiv unterstützt wurde von Israel, den USA und Großbritannien. Dementsprechend weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen schwierig. Aber da hat der Iran auf jeden Fall verstoßen und hat auch versucht, das Ganze geheim zu halten. Das kann man denen auf jeden Fall anlasten. Ob das jetzt als Grund zu sehen ist, den Deal, der eben auch dann doch irgendwie so viele Vorteile hat, zu kündigen, halte ich halt für nicht ausreichend.
Ja, würde ich halt auch unterstützen. Also ich glaube halt tatsächlich, wie du schon sagtest, das ganze Ding war darauf aufgesetzt, Trump davon zu überzeugen. Wahrscheinlich hat das Fox live übertragen, damit das Trump auch sehen konnte. Und ich muss halt sagen, Netanyahu spielt da Trump einfach sehr, sehr gut. So, ja, das ist halt genau. So das Ding. Also das ist, glaube ich, das, was man darauf festhalten kann. Und ich meine, das ist halt auch ein bisschen sein Job, ne? Also.
Ja, es geht ja um, also ich persönlich würde sagen, auch ohne das hätte Trump das gemacht. Also auch ohne Netanyahu hätte Trump die Sanktionen wieder eingesetzt. So, ich glaube, es wäre nicht nötig gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Netanyahu quasi damit daran schuld ist oder so. Aber er hat auf jeden Fall ganz klar dafür sich eingesetzt und auch nicht sehr, sage ich mal, nicht sehr subtil versucht, Trump zu überzeugen.
Naja, das Ding ist halt auch einfach, ich glaube auch, dass Netanyahu sogar gewusst hat, dass Trump das auch ohne ihn machen wird. Jetzt kann Netanyahu aber sagen, schau mal, weil wir das gemacht haben, hat Trump das gemacht.
Ja. Was guck mal, wie viel Einfluss wir haben.
Ja, was ihn in eine viel bessere Position bringt. Das war so klug auf vielen Ebenen. Also das muss man ihm da wirklich lassen.
Also für mich stellt sich immer die Frage, ich meine, wir haben ja eben auch so ein bisschen besprochen, warum es eigentlich besser ist, in dem Deal zu bleiben, weil der halt Vorteile hat und so weiter. Jetzt ist die Frage, warum ist eigentlich die Likud und die israelische Rechte so stark gegen diesen Deal? Und das finde ich eine interessante Frage, weil sie ja prinzipiell auch dafür da ist, zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen bekommt. Warum setzt sich Israel und die israelische Regierung so stark dagegen ein, sozusagen, oder dafür ein, diesen Vertrag aufzulösen?
Ich kann mir vorstellen, und dass es da Verhandlungen mit Saudi-Arabien zusammen gibt, dass es tatsächlich so etwas wie ein entweder von innen ausgelösten Konflikt oder von außen ausgelösten Konflikt im Iran geben soll. Hm. Also das ist jetzt böse Verschwörung, so, aber ich meine, wie gesagt, du sagtest schon, welches andere Interesse hätte denn Israel davon? Also Israel hat nur was davon, wenn sie sicher gehen können, dass das Atomprogramm auf keinen Fall stattfindet. So, und das können sie eigentlich nur, indem sie ja A, ein Regime Change oder B, sämtliche Atomwaffen Herstellungsorte zerstören können. Und ich glaube, B können sie nicht, also weil es einfach zu viele geben könnte. Also geht eigentlich nur A. Und das wäre dann Ziel, ja. Regime Change.
Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist teilweise Ideologie, weniger das Pragmatismus.
Ja, aber ich meine, klar, Ideologie spielt ganz bestimmt eine Rolle. Aber die Frage ist halt trotzdem, ich glaube halt schon, dass die Menschen auch, also höhere Politiker darüber nachdenken, was dann ihre Handlungsoptionen sind. Also Trump jetzt nicht, aber ich glaube halt schon, dass Netanyahu darüber nachdenkt, was seine Handlungsoptionen sind.
Ihn hilft's halt auch jetzt, ne? Also über seine Korruption redet halt keiner mehr, ne? Dass er irgendwie massig Geschenke von irgendwelchen Unternehmern angenommen hat, dass er dadurch dann staatliche Verträge an diese Unternehmen gegeben hat und so weiter. Da haben wir ja auch schon mal in der Folge drüber geredet. Das heißt, jetzt reden alle über Iran wieder und die Bedrohung und Atom und Krieg, und das ist ja etwas, was einer politischen Rechten in der Regel, wo die von profitieren, und auch in Israel ist das eben so.
Ja, gut.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was die EU dazu sagt jetzt, was jetzt kommen soll. Also Deutschland und Frankreich waren ja kurz vorher bei Trump, also Deutschland und Frankreich, also Merkel und Macron, haben sich eng koordiniert. Frankreich möchte den Deal, so wie die USA zum Beispiel, ja auch ausweiten auf die ballistischen Raketen und die destabilisierende Rolle Irans in der Region. Zumindest nach 2025, und die möchten auch einen neuen Vertrag dann machen nach 2025. Berlin ist momentan leider ein bisschen, aber ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer in der Position. Merkel hat so ein bisschen durch diese ganze Regierungsbildung, glaube ich, ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und Macron steht so ein bisschen weiter vorne. Und wichtig ist noch zu sagen, dass die Sanktionen, die die USA jetzt eröffnet, auch die EU beeinflussen. Da Unternehmen sich dann entscheiden müssen, ob sie Handel mit den USA oder mit dem Iran führen wollen. Diese sogenannten Secondary Sanctions, das heißt, in diesen Sanktionen der USA steht auch, dass alle Unternehmen, die Handel mit dem Iran treiben, quasi sanktioniert werden, indem sie keinen Handel mehr mit den USA treiben dürfen. Und in Deutschland hat Deutschland pro Jahr 170 Milliarden Handelsvolumen mit den USA und 3 Milliarden Handelsvolumen mit dem Iran. Kann man sich ausmalen, was die deutschen Unternehmen machen werden.
Wobei da ja die europäischen Staaten tatsächlich darüber diskutieren, wie sie eigentlich dafür sorgen können, dass der Handel trotzdem mit dem Iran bestehen bleibt.
Genau, da würde ich gleich nochmal zu kommen.
Okay, Entschuldigung.
Ist in Ordnung. Neben diesen Großbritannien, Frankreich, also Großbritannien stellt sich auch überraschenderweise auf die Seite der EU vielleicht ein bisschen gegen die USA, was natürlich wegen dieser Post-Brexit-Ausrichtung Richtung transatlantische Beziehungen schon ein bisschen überraschend ist, würde ich sagen. Man hätte jetzt auch erwarten können, dass Theresa May sich eher so an Trump hält. Macht sie aber nicht, ganz im Gegenteil. Ja, ansonsten gibt es halt noch so Staaten wie Italien, die da sehr, sehr kritisch sind momentan, weil die ja der engste Handelspartner des Irans in Europa sind. Über 4 Milliarden jedes Jahr an Handelsvolumen. Frag mich nicht, warum. Oder wie das zustande kommt. Und Polen ist dann wieder auf der anderen Seite, versucht dann eher so auf die Seite der USA sich zu schieben, was eben an den Sicherheitsinteressen Polens gegenüber Russland auch irgendwie zu begründen sind. Ja, jetzt die Frage, was nun? Also die sogenannten E3, also Deutschland, Großbritannien und Frankreich, haben sich mit dem Iran in London getroffen, um über die Zukunft zu sprechen. Da ist jetzt noch nicht so viel rausgesickert. Und am 17. Mai ist ja nochmal das Treffen des Europäischen Rates in Sofia, da wird das sicherlich auch nochmal besprochen. Dann möchten die E3 auch gerne mit den USA verhandeln, nämlich über diese sekundären Sanktionen, dass man die vielleicht los wird, sodass Deutschland, Frankreich und so weiter trotzdem mit dem Iran quasi Handel schreiben können. Müssen wir gucken, wie beweglich die USA da ist. Dann soll es jetzt auch mehr Kooperation und Dialog mit Russland und China geben, die ja auch Vertragspartner sind. Ja, also ich würde sagen, es braucht halt definitiv jetzt einen strategischen Plan, was man machen will, vor allem was dann die, also was daran geht, nicht, dass der Iran jetzt anfängt, die auch zu quasi gegen den Vertrag zu verstoßen.
Genau, ich glaube, der Iran hat tatsächlich gesagt, also in Form seines Präsidenten, dass sie auf jeden Fall erstmal sich eine Zeit lang noch dran halten wollen, aber irgendwann werden sie das halt auch ändern, was ja auch logisch ist. Ich meine, man sieht ja auch gerade anhand des Nordkorea-USA-Verhältnisses, dass so eine Atombombe, wenn man sie dann mal hat, eine ganze Menge bringt. Das ist ja gerade auch so ein bisschen das Problem. Also wir haben ja gerade gleichzeitig das Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA, was ganz stark positiv in die positive Richtung geht, weil plötzlich dort fast, ja, man wird kann sagen, fast auf Augenhöhe diskutiert wird. Und das geht halt nur, weil Nordkorea eine Atomwaffe hat. So. Und der Iran sieht jetzt quasi, wir werden im Prinzip behandelt wie Dreck und und die werden, also die sind ein genauso schlimmes Regime und die werden total zuvorkommend behandelt, weil die haben halt Atomwaffen, dann sollten wir auf jeden Fall schnellstmöglich dafür sorgen, dass wir auch Atomwaffen bekommen.
So, ne? Ja, das stimmt, das ist halt auch so eine Sache, ich habe auch ein bisschen Angst, dass sollte der Iran dann auch damit anfangen, den Vertrag dann auch zu brechen, dass dann Saudi-Arabien natürlich auch daran interessiert sein wird, Atomwaffen sich zu besorgen, als schlichtweg Verteidigung gegen den Iran. Und noch so ein Punkt, wo ich sage, es ist wichtig, dass dieser Deal irgendwie bestehen bleibt, um das alles so ein bisschen im Rahmen halten zu können. Ich glaube, dass die Chance wäre auf jeden Fall China und Russland, da muss man den Dialog auf jeden Fall suchen, glaube ich. Und China hat ja momentan einen relativ großen Einfluss auf die USA und vor allem auf Trump, wie jetzt diese Geschichte mit dem chinesischen Handybetreiber auch irgendwie zeigt. Dass Trump sich jetzt persönlich dafür einsetzen will, dass Jobs in China gerettet werden, was ich auch irgendwie gar nicht mehr verstehe, aber
gut. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Kannst du kurz dazu auf?
Also durch die Sanktionen werden 75.000 Jobs in China bei einem Handyhersteller gestrichen, weil dieses Unternehmen einfach nur für amerikanische Unternehmen quasi Produkte herstellt, für Handyhersteller. Und dann hat halt Trump irgendwie gesagt, ja, man redet jetzt mit, er wird jetzt mit Xi reden, weil er will die Jobs in China retten.
Okay.
Und ich denke so, war nicht dein Punkt, dass du Jobs in den USA retten willst oder halt zurückbringen willst? Und dafür müssen die Jobs ja dann in China wegfallen. Warum willst du dich jetzt persönlich dafür einsetzen, dass die Jobs in China gerettet werden? Und dann gibt's ja diese ganze Geschichte mit, dass irgendwelche chinesischen Unternehmen seinem Anwalt Geld gezahlt haben, irgendwie jeden Monat 100.000 Euro, Dollar und man weiß nicht genau wofür.
Ach, das ist alles super weird.
Ja, also da wird auf jeden Fall sehr viel korruptiert und vielleicht hat ja diese Korruption, könnte ja, wenn man China fragt, ob die da mal bitte dafür sorgen, dass es vielleicht die USA da da auf sie zugehen, weil die EU ja scheinbar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt irgendwie Trump zu überzeugen von irgendwas. Das hat ja weder bei Paris geklappt, noch bei jetzt bei diesem Deal.
Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was eigentlich das stärkste Zeichen oder die stärkste Folge danach ist. Man kann sagen, europäische Staatschefs haben keinerlei Einfluss mehr auf die US-amerikanische Außenpolitik,
ja, oder? Ja, also ich glaube, das hat ja ganz klar was mit Ideologie zu tun, weil Trump die einfach als weich und schwach wahrnimmt, weil die wollen immer verhandeln und ja, das ist aber halt nicht Trumps Ding. Aber es ist
halt schon auch sehr spannend zu betrachten,
dass das so ist. Es ist sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Also und da muss die EU halt überlegen, inwieweit sie damit umgehen möchte, weil da muss irgendwie eine Reaktion folgen, weil man kann sich ja scheinbar jetzt nicht mehr wirklich auf internationalem Parkett mit auf die USA verlassen.
Ja. Das wird, glaube ich, auch spannend, wie sich da gerade Angela Merkel und Macron aber auch Theresa May, die ja auch noch ganz andere Probleme deswegen hat, einigen werden.
Genau, also für Theresa May ist das natürlich besonders kritisch, weil sie bei ihr die europäischen Partner so ein bisschen von dann gehen, was ja auch so gewollt war. Und jetzt aber mit den USA als einzigen engen Partner ist halt auch schwierig. So, das heißt, die stehen da so ein bisschen, also dieses Brexit-Ding ist auf so vielen Ebenen kaputt, das merkt man jetzt hier auch bei so diplomatischen Fragen.
Das ist, ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, aber ich glaube ja mittlerweile, dass der Brexit uns mindestens noch die nächsten 5-6 Jahre begleiten wird.
Wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass man jetzt in 8 Monaten oder was die Sache geregelt kriegt. Ja. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal so zu dem Thema Iran-Deal. Wir werden sehen, was folgt und halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie immer.
Genau. Zu der anderen Israel-Geschichte, das ist einfach, also ich glaube, dazu kann man auch Folgen, die wir davor gemacht haben, hören, zu der Botschaftseröffnungsgeschichte.
Ja, und ja, der Punkt ist, wir sind zu dem Thema nicht gut vorbereitet und am liebsten natürlich wäre ein Gast für sowas ganz toll. Aber deswegen haben wir uns jetzt da so ein bisschen rausgezogen aus dem Thema. Ja. Weil wir uns nicht in der Lage sehen, da neutral und, was heißt neutral, aber überhaupt gut vorbereitet zu sein. Gut genug vorbereitet zu sein, um dem ganzen Komplex gerecht zu werden.
Und es ist halt auch ein emotionales Thema.
Ja. Also wir wollen hier nichts totschweigen oder so. Wir haben ja über das Thema auch gesprochen. Einmal zum Beispiel mit Katharina Konarek, letztes Jahr, aber auch dieses Jahr schon.
Ja, genau. Dann, wie gesagt, das andere Trump-Thema würde ich jetzt noch ganz kurz anbringen, aber nur wirklich kurz. Am 12.06. will sich Donald Trump mit Kim Jong-un in Singapur treffen. Singapur als neutraler Standort von Verhandlungen. Dabei soll es um halt diese Deatomisierung der Halbinsel gehen. Allerdings gibt es jetzt gerade schon wieder Probleme. Gestern, also am 15. Mai, hat die USA mit Südkorea ein großes jährliches Manöver gestartet, was jedes Mal Konflikte aufgibt. Und das hat Kim Jong-un schon mal zum Anlass genommen, das heutige Treffen mit Südkorea ausfallen zu lassen. Dabei sollte um den Friedensvertrag verhandelt werden und halt dieses Treffen für den 12. vorbereitet werden.
Und also das hat er jetzt erstmal gelassen. Ja, was ist das für ein Anfängerfehler?
Na, Trump und also die USA und Südkorea sagen halt, ja, das machen wir halt immer.
Ja, aber mein Gott, ihr seid kurz vor dem Friedensvertrag, ihr Penner. Natürlich macht ihr keine Manöver an der Grenze zu Nordkorea. Das ist, Leute.
Ja, was ich halt nicht verstehe, also die Rolle des südkoreanischen Staatspräsidenten wird ja insgesamt relativ wenig gewürdigt, wobei er meiner Meinung nach wahrscheinlich der Hauptverhandler da ist. So, und ich meine, er hätte wenigstens sagen können, ey, lass das mal lassen. So, weil ihn halte ich für einen klugen Kopf, ne, dass Trump darüber nicht nachdenkt und sagt, oh geil, lass mal wieder ein bisschen Flugzeuge rumspielen oder sowas. Geschenkt, aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was da.
Es ist ja auch so, das vergisst du doch auch nicht. Also so, dass du da so ein Manöver hast dieses Jahr. Da hätte man ja auch mal irgendwie. Also entweder hat das was mit, also den USA, der Administration würde ich unvorbereitet halt auch irgendwie zutrauen. Die haben keinen Botschafter in Südkorea, das halbe Außenministerium ist leer gefegt, weil sie ja alle entlassen haben und keine neuen eingestellt haben. Aber bei Südkorea hätte ich schon erwartet, dass man da ein bisschen vorsichtiger umgeht. Aber ich hoffe mal, dass sie das Manöver absagen.
Nee, das läuft.
Achso, es wird nicht abgesagt.
Nee.
Na, dann würde ich jetzt tatsächlich diesen ganzen Deal so ein bisschen skeptisch gegenübergehen, ob das überhaupt funktioniert mit dem Friedensgipfel. Aber gut, wir werden sehen.
Genau, aber ja, wir werden es wahrscheinlich beobachten müssen. Und genau, dann hätten wir noch, was hatten wir noch? Genau, es gab im Irak eine Wahl und zwar hat dort schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr gewonnen. Das ist ein schiitischer Geistlicher, der wo aber nicht genau klar ist, wie seine Position ist. Er gilt halt durchaus auch als westlich. Also er ist nicht, er ist jetzt nicht so nah am Irak, am Iran, wie man das wahrscheinlich denken würde bei einem schiitischen Geistlichen. Mhm. Zumindest habe ich da jetzt noch nicht so viel gefunden zu. Ja.
Und, also er ist ja auch in dieser Al-Sadr-Clan quasi, oder dieser Al-Sadr-Familie, die ist ja relativ bekannt im Iran, die ja sehr radikal ist irgendwie.
Okay.
Also die als, es gibt ja auch Al-Sadr City zum Beispiel im Iran, in der Nähe von Bagdad. Und das ist so eine schiitische, also sein Vater ist ja 1999 ermordet worden. Und der ist so, der hat so eine komische schiitische Armee geführt. So ein Miliz.
Okay, aber ich habe nichts zu Verbindungen mit dem Iran gefunden.
Nee, dazu habe ich jetzt auch nichts tatsächlich. Aber es ist halt ein bisschen so eine paramilitärische Streitkraft gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit sein Sohn das jetzt weitergemacht hat. Also die haben auf jeden Fall gegen die Besatzungsgruppen gekämpft. So.
Also gegen die USA.
Ja.
Genau, also auf jeden Fall ein schwieriges Ergebnis. Die Westlichen sind auf Platz 3 gekommen. Und ich glaube auch noch nach den Sunniten.
Hm.
Genau. Und die Wahlbeteiligung war erschreckend gering.
Hm. Ja. Da ganz kurzer Nachtrag noch, aber diese Armee hat halt auch sich sehr stark gegen den islamischen Staat gestellt und auch an der Seite der irakischen Armee gekämpft gegen den islamischen Staat.
Ne, das ist ja immerhin was.
Ja. Ist halt sehr kompliziert wie im Nahen Osten, ja, alles.
Genau. Also auf jeden Fall, da hätten wir diese Entwicklung. Es ist halt schon erschreckend, dass nur 44% wirklich zur Wahl gehen. Also in einem Land, wo halt Wahlen auch sehr hart erkämpft werden mussten und noch sehr frisch sind. Und dann habe ich noch zwei Meldungen vom afrikanischen Kontinent, die beide leider auch sehr negativ sind. Zum einen scheint Ebola wieder zurückzukommen. Seit Mitte April gab es hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo mindestens 18 Tote und 40 Verdachtsfälle. Man probiert das jetzt mit Prototypimpfungen, also man hat so experimentelle Impfstoffe, die man jetzt in die Republik schicken will, damit sich das nicht weiter ausbreitet, weil es gab ja zwischen 2010 und 2016 eine große Ebola-Krise in Westafrika und das hat 11.000 Menschen das Leben gekostet. Ja, das ist eine sehr negative Nachricht. Und die zweite ist, Somalia ist ja sowieso, ich würde sagen, das Land, was zurzeit genauso viel unter Bürgerkrieg leidet wie Syrien oder Jemen. Und da gibt es eigentlich zwei ruhigere Regionen, die so Richtung saudi-arabische Grenze sind, nämlich Puntland und Somaliland.
Saudi-arabische Grenze?
Also zum Roten Meer hin.
Ach so, okay, ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwie geografisch.
Ja, genau, nee, also es ist nicht, ja. Natürlich nicht saudi-arabische Grenze, sondern
zum Roten Meer.
Genau, also quasi. Zum Roten Meer, also die, ja, was das dann, die nordöstlichen Regionen quasi. Mhm. Und zwar Puntland und Somaliland. Das sind die beiden Regionen, wo es noch sowas wie staatliche Kontrolle gibt, allerdings nicht der somalischen Hauptregierung. Und zwischen diesen beiden Teilrepubliken, würde ich das jetzt mal sagen, ist es jetzt zu Konflikten gekommen. Hauptsächlich sagt Puntland, dass Somaliland bestimmte Gebiete besetzt und halt auch immer wieder ihre Leute überfällt und jetzt wird zurückgeschossen, so nach dem Motto. Und jetzt ist es halt in die ruhigste Region in einer unruhigen Region, scheint jetzt auch leider wieder in den Krieg zu versinken.
Keine gute Nachricht.
Nee, das muss ich zum Abschied. Ich sollte zum Abschied noch was Positives bringen, oder? In Nigeria wird gerade dafür gekämpft, dass Frauen ihre Kinder in der Öffentlichkeit füttern und es gab große Demos mit Frauen, die ihre Babys in der Öffentlichkeit füttern. Das ist doch eine positive Nachricht zum Abschied, oder?
Ja, das stimmt. Zumindest, ja. Hoffentlich setzen sie sich durch.
Genau, irgendwie zumindest. Also, überall auf der Welt probieren Menschen trotzdem weiterhin auch sagen wir mal, progressiver voranzugehen. Genau. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass es ihnen immer gelingt.
Auf jeden Fall.
Gut.
Ja, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja, ich auch. Und schönen Tag euch noch.